NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Juni 1958. Brasilien wird zum ersten Mal Fußballweltmeister.
Zagallo zieht die Flanke in der letzten Spielphase. Kopfball, Tor! Würdiger Abschluss einer Fußballweltmeisterschaft. Flanke von Zagallo und Kopfball, ich glaube, von Pelle. Das wäre das 5:2. Und da ist das Spiel aus. Brasilien ist der Fußballweltmeister 1958.
Der Vorhang fiel und zurück blieb das Staunen.
Ich bin ehrlich begeistert. Ich sehe nun eine ganze Weile schon Fußball. Und ich habe schon manches Fußballländerspiel übertragen. Aber solche Fußballvollendung habe ich noch nicht gesehen.
So Radioreporter Herbert Zimmermann. Es war eine Gala zum Einrahmen. 52.000 Zuschauer in Stockholm erlebten eine elegante Choreografie des schönen Spiels des Jogo Bonito, dargeboten von Ausnahmekönnern.
Offensiv hatten sie natürlich eine überragende Besetzung mit dem jungen Garrincha, mit einigen anderen großartigen Spielern wie dem Spielmacher Didi. Aber sie hatten eben auch eine fantastische Abwehr zum ersten Mal und einen sehr guten Torwart namens Gilmar.
Aber einer ragte heraus. Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, der Rey de Football, der König des Fußballs. Christian Eichler, Sportredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Ein absoluter Ausnahmespieler, der mit 16 Jahren in die Seleção berufen wurde, als bis heute jüngster Spieler, der je für die brasilianische Nationalmannschaft spielte. Mit 17 war er bereits Weltmeister.
Zweite Halbzeit. Die Brasilianer spielen jetzt Katz und Maus mit den Skandinaviern. Pelé übernimmt artistisch eine Vorlage und erhöht auf 3:1.
Der Tag des ersten Titels war auch der Tag der großen Erleichterung. Der 5:2-Sieg gegen Schweden befreite das Land von einem nationalen Trauma. Seit 8 Jahren litt Brasilien unter den Schockwellen der Heim-WM. Denn 1950 hatte die Nationalmannschaft das Finale in Rio de Janeiro gegen Uruguay mit 1:2 verloren. Der Buchautor Paolo Perdigot beschrieb die Stimmung.
Wir waren minderwertig. Das verlorene Endspiel war nicht einfach nur eine Niederlage der Nationalmannschaft. Es war die Niederlage der Nation. Aufgrund eines undankbaren Schicksals.
Diese Schmach saß sehr, sehr tief. Das war ein traumatisches Erlebnis für viele Brasilianer, auch für Pelés Vater, der bittere Tränen vergossen. Das war das einzige Mal, dass Pelé seinen Vater weinen sah.
Der 9-jährige Pelé tröstete seinen Vater und versprach, eines Tages die Weltmeisterschaft nach Brasilien zu holen. Er hielt Wort. Und so weinte nun ein 17-Jähriger auf den Schultern seiner Mitspieler, Tränen der Freude und Erleichterung.
8 Jahre später war es dann Pelé, der am Tag nach dem Finale an der einzigen Telefonzelle vor dem Mannschaftsquartier brav anstand in der Schlange, bis er dran war, um zu Hause anzurufen und seinem Vater zu sagen, Papa, wir haben gewonnen.
Natürlich wusste das der Vater längst. Wie Millionen seiner Landsleute hatte er am Radio gesessen und mitgefiebert. Eine Nation fühlte sich wie neu geboren. Der Journalist und Buchautor Nelson Rodriguez schrieb,
Brasilien hat sich selbst entdeckt. Der Sieg wird alle unsere Beziehungen mit der Welt beeinflussen. Die Brasilianer hielten sich immer für unheilbare Halunken und beneideten die Engländer. Heute, mit unserer untadeligen Disziplin, haben wir bewiesen, der wahre Engländer, der einzige Engländer, ist der Brasilianer.
Die Spieler wurden bei ihrer Rückkehr empfangen wie Helden. Sie kamen zurück in ein Land kollektiver Glückseligkeit. Christian Eichler.
58, das war das große Jahr der unbeschwerten Freude im Fußball. Und ein Historiker, Joaquim Ferreira dos Santos, der darüber ein Buch geschrieben hat, nannte dieses Buch das Jahr, das nie enden sollte. So in etwa war die Begeisterung, war das Empfinden der Brasilianer über diesen Erfolg.
Der Triumph der Hochbegabten versprach goldene Zeiten.
Didi.
Pelé.
Zito.
Zagallo.
Wawa.
Garrincha.
Klangvolle Namen und Garanten für das schöne Spiel, das nun zur Signatur des brasilianischen Fußballs wurde. Aber hier brillierte nicht nur eine Mannschaft der Superstars, Brasilien dominierte dieses Turnier 1958 auch dank seiner taktischen Überlegenheit.
Flachpassfußball mit schnellem Passspiel, Ballbesitzfußball, so wie ihn heute eigentlich die guten Teams immer noch spielen.
Ein 4-2-4-System mit ständigen Positionswechseln, stürmenden Außenverteidigern, hoch überlegen dem damals etablierten 2-3-5. In der Freude vergaß Brasilien, dass das Spielsystem aus Europa nach Südamerika gekommen war. Und dies infolge einer politischen Tragödie.
Heute frühen Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen.
Regierungschef Imre Nagy wandte sich in mehreren Sprachen an die Welt und bat um Beistand. Vergebens. Am 4. November 1956 schlugen die Panzer der Sowjetunion den ungarischen Volksaufstand nieder. Eine Massenflucht begann. Auch die Spieler der legendären ungarischen Nationalmannschaft setzten sich ab ins Ausland und trafen hier den Landsmann Béla Gutmann, den wohl schillerndsten Trainer seiner Zeit.
Gutmann ist eben solch ein Typ gewesen, der die Figur des Trainers auch interessant gemacht hat in der Öffentlichkeit. Ein Pionier auch dieser Medialisierung des Trainerjobs. Er hat ein bisschen das vorweggenommen, was man heute so als Trainerkult erlebt, dass eben um Trainer wie Mourinho, wie Klopp, wie Guardiola ein großer Hype ist.
Ein Mann mit Charisma, der als Jude vor den Nazis geflohen war und den Zweiten Weltkrieg in Portugal überlebte. Gutmann sprach Portugiesisch und war so der richtige Mann für eine ungewöhnliche Aufgabe.
Zu jener Zeit waren viele Spieler der berühmten ungarischen Mannschaft von 1954 im Ausland. Und Gutmann übernahm dann dieses Team ehrenamtlich, also das ungarische Exilteam. Und mit dieser Mannschaft machte er eine Südamerika-Tournee. Die Brasilianer waren begeistert von der ungarischen Art, Fußball zu spielen.
Brasilianische Vereine wollten die ungarischen Spieler unter Vertrag nehmen. Aber schon damals zahlten die Europäer besser.
Die meisten ungarischen Spieler gingen dann aber zu westeuropäischen Vereinen, FC Barcelona, Real Madrid und anderen. Aber Gutmann blieb in Sao Paulo in Brasilien, übernahm dort den FC Sao Paulo. Und dieser Wechsel nach Südamerika hatte Wirkungen auf die Fußballgeschichte.
Gutmann lehrte jenes 4-2-4, das variable, schnelle Spiel, maßgeschneidert für die angriffsverliebte Fußballkultur der Südamerikaner.
Die brasilianische Nationalmannschaft, die 1958 dann zum ersten Mal den Weltmeistertitel gewann, tat das dann mit diesem System, das Gutmann aus Ungarn nach Brasilien mitgebracht hatte.
Nur hatte sich dieser neue Spielstil der Brasilianer nicht bis Europa herumgesprochen. Denn im Gegensatz zum Fußball der 2000er Jahre mit seinen Datenbanken und Videoanalysen glich die Weltmeisterschaft in den 50er Jahren einer Wundertüte.
Brasilien galt nicht als großer Favorit, aber das hängt damit zusammen, dass man damals sehr wenig wusste über Mannschaften aus Übersee. Die tauchten nur alle 4 Jahre bei den Turnieren mal im öffentlichen Bewusstsein auf und es gab keinerlei sonstige Informationen oder gar Filmmaterial und dergleichen. Also insofern waren die Brasilianer eine totale Überraschung.
Andere Mannschaften standen vor Turnierbeginn höher im Kurs.
Es war im Gegenteil Argentinien zum Beispiel höher eingeschätzt worden. Argentinien war der aktuelle Südamerikameister. Oder auch die Sowjetunion, die den Olympiasieg erreicht hatte 1956 und speziell für ihre wissenschaftlichen Methoden berüchtigt war.
Das belebte die grassierende politische Angst des Kalten Kriegs. Man wollte im Westen nicht noch eine Niederlage einstecken.
Da fürchtete man vor dem Turnier, dass es so wie ein Jahr zuvor in der Weltraumfahrt, als die Russen als erste noch vor den Amerikanern einen Satelliten ins All brachten, den Sputnik, auch einen weiteren sogenannten Sputnik-Schock im Fußball.
Aber den Schock erlebte dann die sowjetische Mannschaft, als sie im entscheidenden Gruppenspiel auf Brasilien traf. Die Seleção hatte Anlaufschwierigkeiten in dem Turnier und durfte sich gegen die UdSSR keine Niederlage leisten.
Der Trainer Feola wagte es, die beiden Jungen, den 17-jährigen Pelé, der ein bisschen angeschlagen war, und den 21-jährigen Garrincha, der sehr, sehr eigensinnig war, ins Spiel zu bringen, entgegen den Ratschlägen des Psychologen, der beide für nicht reif für eine solche Begegnung hielt.
Aber Vicente Feola blieb bei seiner Entscheidung und so betraten die beiden wohl besten Spieler jener Zeit gemeinsam die Weltbühne des Fußballs.
Was dann dabei herauskam, war ein fantastisches Spiel. Die ersten 3 Minuten wurden später von einem berühmten französischen Journalisten die besten ersten 3 Minuten der Fußballgeschichte genannt. In diesen 3 Minuten schoss Brasilien 2-mal an den Pfosten und im 3. Angriff fiel dann das 1-0. Garrincha nahm seine Gegenspieler völlig auseinander und Pelé zeigte schon diese Klasse, die er hatte.
Nach dem 2-0 Endstand wurde Brasilien Gruppenerster, genauso wie die deutsche Mannschaft, die mit einem 3-1 Sieg gegen die hochgehandelten Argentinier gestartet war. Das galt schon als Sensation, denn nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 erlebte der deutsche Fußball eine schwere Krise.
Nach dem Wunder von Bern war Deutschland 2,5 Jahre lang eigentlich eher ein Prügelknabe als ein Champion. In 16 Spielen verlor man 12 Mal. Und erst im Jahr vor der WM 1957 bekam Herberger so ein bisschen die Kurve mit einigen neuen Spielern wie Uwe Seeler, Horst Szymaniak. Aber das war nicht wirklich eine Verjüngung. Also man kam so gerade mal auf ein relativ durchschnittliches Niveau. Und so waren die Erwartungen relativ gering.
Aber Herbergers Elf erreichte nach dem 1:0 über Jugoslawien das Halbfinale gegen Gastgeber Schweden. Und auch in diesem Spiel ging der Titelverteidiger in Führung.
Pass in die Tiefe auf Uwe Seeler, der jetzt schon wieder auf Linksaußenposition ist, der nicht richtig gebremst werden kann. Der wunderbar flankt Schäfer, Tor! Ja, Tor!
Aber die Schweden drehten das Spiel und gewannen mit 3:1. Eine Niederlage, für die es in der Bundesrepublik nur eine Erklärung gab. Herberger und seine Elf waren Opfer, zermürbt vom chauvinistischen Mob auf den Tribünen.
Das Halbfinale Deutschland gegen Schweden, das hat enorme Wellen geschlagen, gerade in Deutschland, wo man die 1:3 Niederlage, die man da als Titelverteidiger erlitt, dann sehr schwer verwunden hat.
Zwei Vorsänger und Fahnenschwenker neben dem Spielfeld dirigierten die unaufhörlichen Heja-Heja-Rufe der schwedischen Fans.
Die Deutschen empfanden das als Hassgesänge
und reagierten nach der Niederlage entsprechend empört.
Nie mehr werden wir dieses Land betreten. Nie mehr werden wir gegen Schweden spielen.
So der damalige DFB-Präsident Peko Bouwens, und auch die Boulevardpresse teilte kräftig aus.
Es ist der Hass eines Volkes, dem man das Schnapstrinken verbieten muss, weil es sonst zu einem Volk von maßlosen Säufern wird,
kommentierte die Saar-Zeitung. Christian Eichler.
Es kam zu einer Art Schwedenhass in Deutschland. Es gab Meldungen, dass schwedische Autos an deutschen Tankstellen kein Benzin mehr bekamen. Es wurden schwedischen Autofahrern die Reifen aufgeschlitzt und es wurden schwedische Künstler ausgebuht, die in Deutschland auftraten.
Aber die Deutschen hatten etwas gründlich missverstanden. Zwar hatten die Gesänge das Göteborger Stadion in einen Hexenkessel verwandelt, aber letztlich waren sich die Schweden nur treu geblieben. Sie hatten, wie immer, ihr Team lautstark unterstützt.
Das ist wohl aus den USA gekommen. Das erste Land, das eben dieses Anfeuern von Mannschaften und von Sportlern gepflegt hat. Es gab einen schwedischen Leichtathletiktrainer, der in Amerika lebte, schon in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und der dann nach dem Krieg nach Schweden zurückkehrte und das dann eigentlich mitbrachte nach Schweden. Also dass man so Cheerleader hatte, die eine Mannschaft anfeuern. Und das hat im schwedischen Sport seitdem offenbar einen festen Platz gehabt.
Nur kannten und verstanden die Deutschen dieses Ritual überhaupt nicht.
Es gibt eine ganz interessante Erklärung, die sagt, dass die Zuschauer in den 50er Jahren in Deutschland noch wirklich Zuschauer waren. Völlig anders, als es heute in der Bundesliga der Fall ist, wo man eben sein Team unterstützt und anfeuert, während die Schweden das schon lange taten.
Frenetische Unterstützung galt als Feindseligkeit. 1958 war dieses Missverständnis nicht aufzulösen. So spielte ein frustrierter Titelverteidiger um den dritten Platz und verlor mit 3:6 gegen Frankreich. Es war die Gala eines Spielers, der wohl als einziger aus dem Schatten der Brasilianer trat. Christian Eichler.
Neben Pelé und Garrincha war natürlich ein Franzose der große Star dieses Turniers, namens Just Fontaine, der eigentlich nur als Ersatzspieler in die französische Mannschaft gekommen war. Schoss dann die unglaubliche Zahl von 13 Toren in 6 Spielen, davon alleine 4 beim 6:3 gegen Deutschland. Eine Zahl von Toren, die bei keinem WM-Turnier von keinem Spieler jemals wieder erreicht wurde.
Die WM in Schweden begründete eine Ära. Im kommenden Jahrzehnt dominierte Brasilien den Weltfußball, verteidigte den Titel 1962, sicherte sich dann 1970 die dritte Weltmeisterschaft. Und am Finaltag 1958 begann die Weltkarriere des Mannes, der zum ersten Popstar des Fußballs wurde. Pelé begründete den Kult um die abgöttisch Verehrten, die heute Messi und Ronaldo heißen.
Der war einfach die überragende Erscheinung der Weltmeisterschaft 1958.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die erste Fußballweltmeisterschaft Brasiliens, die die Mannschaft am 29. Juni 1958 errang. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.